Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab so in meiner Jugendzeit mal so einen Film, der hieß Der Kaufhaus-Cop. Kennt den jemand? Ja, da war die Hauptrolle Kevin James, ich mag den total. Und der spielt da so einen ulkigen, etwas übergewichtigen, wie nennt man das in Deutschland, so einen Security-Beamten im Kaufhaushalt, ja. Und das ist echt so ein bisschen witzig, irgendwie alles so in der Summe. Aber ich habe mir so gedacht, wenn es wirklich drauf ankommt, ich glaube, dann brauchen wir alle lieber jemand anderen. Wenn es wirklich darauf ankommt, dann wollen wir lieber nicht von einem zahnlosen Chihuahua beschützt werden, sondern brauchen wir was Größeres, was Handfestes. Etwas, worauf wir uns wirklich das Gefühl haben, verlassen zu können. Besser was Imposantes. Jemand, der mit seinem ganzen Auftreten so signalisiert, wo ich bin, ist vorne. So jemand, der mit einem fetten AMG vorfahren kann, der auch mal symbolisch ganz kraftvoll auf so einem Pferd reitet und sagt, ich bin der Chef. Ich glaube, gerade in Krisenzeiten, und wir leben ja durchaus in Krisenzeiten, da brauchen wir mehr als so einen Kaufhaus-Cop. Da brauchen wir jemanden, der wirklich der starke Mann ist, der uns das Gefühl vermittelt, ich kann es wuppen, ich kann wirklich was verändern, ich bin der, auf den du dich verlassen kannst. Und heute ist ja Palmsonntag und wir wollen uns mal die Geschichte anschauen, wie Lukas sie uns berichtet. Die ist übrigens ganz ohne Palmen. Sie erzählt uns von einem Ritt, der es in sich hat. Ich lese mal vor, Lukas Kapitel 19, Abvers 28. Da heißt es, nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter nach Jerusalem. Kurz vor Bethphage und Bethanien kam Jesus zum Ölberg. Von dort schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Und auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann sagt, der Herr braucht ihn. Die beiden Jünger, die Jesus geschickt hatte, gingen in das Dorf. Sie fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losmachten, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, breiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie erlebt hatten. Sie riefen, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und die Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Dieser Ritt, der es in sich hat, ich glaube, er verrät ganz, ganz viel, wenn wir uns das genauer anschauen. Ich glaube, es lohnt sich hier ein bisschen Religionsgeschichte mal so als Hintergrundwissen zu platzieren, um die tiefen Schärfe zu haben, die wir brauchen, um das, was Lukas uns hier berichtet, in seiner ganzen Fülle zu verstehen. Jerusalem war der Ort, an dem die Juden glaubten, dass der Messias kommen würde. So war es ihnen versprochen worden in den Schriften der Propheten. Und der sogenannte Ölberg östlich von Jerusalem, der spielte dabei eine ganz spezielle Rolle, weil von dort würde der Messias seine Stadt einnehmen. Der Messias, das war der von Gott Gesandte, der den Menschen als Retter helfen würde. Und so erwarteten die Menschen diesen Retter immer wieder, gerade in Krisenzeiten. Die Aufgabe dieses Menschen würde es sein, aufzurichten und wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist. Er war dafür da, den Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hatte, zu erneuern, weil sein Volk untreu geworden ist. Die ganzen Konsequenzen wieder rückgängig zu machen, die das mit sich gebracht hatte. Er sollte die Gesellschaft umstellen. Er sollte auf vielen verschiedenen Ebenen wieder das herstellen, was verloren gegangen war. Religiös, ökonomisch, sozial, ökologisch. All diese Dinge würde der Messias wieder ins Rechte bringen. Und damit können wir uns vorstellen, dass allerlei Vorstellungen da waren, wie das aussehen würde. Was würde passieren, wenn dieser König kommt? Wie würde das Leben verändern? Und mit seinem Aufstieg nach Jerusalem weckt Jesus genau diese Vorstellungen. Er spielt auf Hoffnungen an, die die Menschen hatten, Sehnsüchte, die sie trieben. Würde dieser König, der Retter Gottes, die Herrschaft Gottes unter seinem Volk wiederherstellen? War es dieser Jesus, auf den wir gewartet haben, der endlich das machen würde, nach was sich unsere Herzen sehnen? Das ist jetzt der Hintergrund, vor dem Jesus in diese Stadt hineinritt. Und was er macht, er schickt zwei seiner Jünger voraus und sagt, beschlagnahmt mir einen Esel. Ich brauche ein junges Reittier. Und dass er das sagt, wirft Fragen auf. Denn uns muss klar sein, dass nicht jeder einfach jemand anders einen Esel nehmen darf. Die Beschlagnahmung von Lebensmitteln und Reittieren wurde nur von militärischen Einheiten und königlichen Würdenträgern und Behörden durchgeführt. Nicht jeder konnte einfach hingehen und sagen, brauche ich, nehme ich. Das Königsrecht, das ja schon im 1. Samuelbuch niedergeschrieben wurde, sagte, dass selbst der König, wenn er von diesem Recht Gebrauch machte, es nicht einfach nach Belieben tun durfte. Wie ein Tyrann, der sich einfach nimmt, was er braucht, sondern dass er es nur tun durfte in einer legitimen Notsituation. Nur dann war es ihm erlaubt, Reittiere und Lebensmittel zu konfiszieren. Und deswegen sagt er, wenn ihr hingeht und euch jemand fragt, warum nehmt ihr einfach den Esel, dann dürft ihr sagen, der Herr braucht ihn. Der rechtmäßige König nimmt ihn in Beschlag. Ich finde das erstaunlich, dass Jesus hier das so sagt. Weil man sich ja schon fragen könnte, wer ist dieser Mann, der nicht mal einen eigenen Esel hat? Wie soll jemand helfen können, der selbst mittellos ist? Und dann auch noch ein unberittenes Reittier. Also ein Tier, von dem du ausgehen kannst, dass wenn es das erste Mal beritten wird, dass es schon etwas ulkig aussehen könnte. Keine ganz sichere Bank. Aber Jesus sagt, ich möchte einen Esel haben. Und damit geht Jesus auf Jerusalem zu und fordert, ich bin der legitime König. Ich habe das Recht, diesen Esel zu reiten. Ich habe das Recht, ihn einzuziehen für meine Bedürfnisse. Der Herr bedarf seiner. Und damit drückt Jesus einen Anspruch aus, wie man ihn deutlicher nicht ausdrücken könnte. Und trotzdem ist es ein bisschen rätselhaft. Der König, der jetzt in seine Stadt hineinreitet, reitet auf einem Esel. Warum ein Esel? Also ich persönlich hätte ein AMG genommen. G-Klasse, das macht Eindruck. Aber ein Esel? Nimm doch gleich was Gescheites, Jesus. Wenn du doch schon hier in prophetischer Weise dir was raussuchst und sagst, das darf ich mir nehmen, warum nimmst du dann einen Esel? Formulier deinen Anspruch doch mal so, dass er auch dem entspricht, was wir erwarten. Warum ein Esel? Jeder, der an dem Tag dabei war, wusste, dass die mächtigen Herrscher der Welt, ob es erfolgreiche Generäle waren oder gesandte Statthalter oder Prinzen auf der Suche nach ihrer Königswürde, dass sie auf Schlachtrössern in Städte einritten, dass sie auf Streitwagen kamen und nicht auf Eseln. Und wenn sie kamen, wurde es aufwendig inszeniert. Die Bevölkerung war gebrieft, sie wussten, was sie zu tun hatten. Und so stellten sich Menschen, die diesen Anspruch erhoben, auf eine triumphalistische Weise da. Sie waren Sieger, sie waren Heilsbringer, sie waren Menschen, die etwas bewegen konnten. Die Macht hatten, Dinge wirklich zu verändern. Im Schlepptau hatten sie Truppenverbände, Gefangene, Gefolgsleute. Sie demonstrierten mit allem, was sie hatten, ich bin erfolgreich. Ich bin der, der die Kraft und die Macht hat, hier etwas zu tun. Ich bin überlegen. Ich glaube, Jesus wählt nicht nur zufällig und aus purer Not das Reittier als Esel. Ich glaube, dieser Esel steht in der Geschichte für etwas, was wir Menschen eigentlich nicht so richtig fassen wollen. Der Esel ist nicht imposant, er ist eigentlich eher ärmlich und erbärmlich und im besten Fall noch ein bisschen ulkig. Aber wie kann ein Mann, der auf einem Esel kommt, helfen? Ich glaube, Jesus macht hier etwas, was an Genialität eigentlich nicht zu überbieten ist. Er kommt mit dem vollen Anspruch, der König zu sein, und gleichzeitig wählt er keines der gängigen Herrschaftsinsignien, um zu symbolisieren, wer er ist. Er wählt eine Herrschaft ohne Macht. Er wählt eine Herrschaft, die nicht darauf angewiesen ist, Gefangene im Schlepptau zu haben. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dass dieser Esel der zweite Esel in der Bibel ist, der spricht. Den ersten Esel, den finden wir in der Geschichte von Biliam. Und das hier ist der zweite Esel, der spricht. Und dieser Esel hat eine Botschaft, die, glaube ich, kaum zu übertreffen ist. Denn durch ihn spricht der König aller Könige zu den Menschen. Durch diesen Esel sagt Jesus, ich hebe den Schleier auf. Die nächsten 7 Tage, wenn ihr schon mal drunter schauen wollt, was passiert und wie man das zu deuten hat, dann schaut her. Der kommende König wählt nämlich einen Leidensweg. Er wählt einen Weg der Erniedrigung, um etwas Neues, um eine neue Königsherrschaft zu bringen. Eine Herrschaft, die nicht auf Blut beruht. Eine Herrschaft, die nicht auf geopolitische Gegebenheiten aufbaut, sondern der selbst unten durchgeht, der noch alles geben wird. Und ich glaube, genau so einen König brauchen wir. Wir brauchen nicht noch einen Herrscher, der die Welt mit seinen Füßen tritt, dessen Weg mit Blut gesäumt ist, getränkt ist, wo Menschen schreien, wenn er kommt, sondern wir brauchen einen König, der all das aus sich heraus kann, aber nicht tut. Und ich glaube, in Jesus erleben wir genau diesen König. Wir erleben einen König, wie ihn diese Welt braucht. Einen König, der auf das alles verzichtet. Sondern der als König entscheidet, selbst den Preis für seine Herrschaft zu bezahlen und nicht andere den Preis dafür zahlen zu lassen. Der sich entscheidet, wie wir das heute auch in der Taufe gefeiert haben, Menschen aufzunehmen in das, was er getan hat. Und nicht daherkommt auf dem, was wir für ihn tun. Die Menge der Jünger, sie gibt sich diesem Anspruch des Königs Jesus hin. Und sie werfen ihre Kleider auf diesen Esel und sie werfen die Kleider auf den Weg und signalisieren damit, du bist der, der kommen soll. Und wir geben uns hin und sagen, willkommen. Und sie heißen diesen Jesus willkommen, der, glaube ich, die tiefsten ihres Herzens anspricht. Denn die Menschen, die da waren, sie waren nicht die Mächtigen, sondern sie waren größtenteils die Unterdrückten der damaligen Zeit. Und ich glaube, sie können noch nicht ganz verstehen, was hier passiert. Ich glaube, wahrscheinlich kann keiner das wirklich verstehen, was hier passiert. Aber doch haben sie eine Ahnung davon, dass hier einer kommt, der alles verändern kann. Und sie loben Gott für seine großen Taten, für all das, was sie erlebt hatten, weil sie erleben, dass Gott durch seinen Sohn Frieden gebracht hat. Wer sich im Lukas-Evangelium ein bisschen auskennt, der spürt sofort oder der merkt sofort, boah, hier entsteht ein Zusammenhang zu dem, was die Engel verkündet haben, als Jesus geboren wurde. Wie sie dem Hirten gesagt haben, Frieden auf Erden. Der kommt, wird Frieden auf Erden bringen. Und ihr dürft ihn erleben. Und auch die Hirten haben damals schon vor Freude allen erzählen wollen. Und so rufen die Jünger voller Begeisterung in diesem Jubelruf Hosianna aus, hier kommt der, der helfen wird, hilf uns. Und sie sprechen davon, von Frieden im Himmel. Sie sprechen von Ehre in der Höhe. Ich glaube, dass Lukas hier ganz bewusst nicht vom Himmel, vom Frieden auf Erden spricht, sondern vom Frieden im Himmel. Weil wir alle wissen, Frieden auf dieser Welt ist brüchig. Frieden auf dieser Welt kann kaputt gehen. Aber Frieden im Himmel ist so viel größer. Er umfasst diese Welt. Er ist ein allumfassender Frieden. Er ist unaufhebbar durch Menschen. Er ist uneingeschränkt da, ob wir das wollen oder nicht. Er ist nicht widerrufbar. Wir alle wissen, dass viele Friedensverträge bereits gemacht wurden von Menschen in dieser Welt. Und gerade in dieser Zeit leben wir, wie von allen Seiten der Friede torpediert wird. Wie Friedensverträge nicht eingehalten werden. Wie auf beiden Seiten am Frieden gebohrt wird, bis er nicht mehr hält. Aber der Jesus, der diesen Frieden bringt, er bringt einen ganz anderen Frieden. Er bringt einen Frieden, der im Himmel festgeschrieben ist, den kein Mensch aufheben kann, ob er das will oder nicht. Und Jesus besiegelt diesen Frieden, als er am 3. Tage aufersteht und seinen Thron besteigt. Da besiegelt er einen kosmischen Frieden, einen Frieden, der diese Welt und alles darüber hinaus umfasst, der alles überstrahlt, was wir jemals einrichten könnten, um in dieser Welt eine Ordnung von Frieden zu schaffen. Der Frieden im Himmel steht fest. Ich glaube, das ist eine tiefe Überzeugung, die wir Christen haben dürfen und die auch in dieser Geschichte aufleuchtet. Und ich glaube, er gibt uns auch eine Deutung davon, was in den nächsten Tagen passieren wird. Was auch immer dann passiert, als Jesus in die Stadt Jerusalem einreitet, was immer hinter diesen Stadtmauern und dann auch vor den Stadtmauern passieren wird, es geht alles darum, dass Frieden entsteht. Jesus erlangt seinen Friedensthron und errichtet die Friedensherrschaft Gottes dadurch, dass er den Willen des Vaters tut, indem er auf alle Gewalt und alle Macht verzichtet, indem er nicht zurückschlägt, indem er sich abhängig macht von dem Willen der Menschen. Und er tut es, ohne dass irgendjemand, Maxi hat es heute so schön gesagt, ohne dass ihn jemand dabei unterstützt hat, ohne dass es dabei auf einen Menschen ankommen würde, reitet er auf einen Esel in die Stadt hinein, um selbst die Kosten zu zahlen, die ein Frieden braucht. Und damit, finde ich, wird dieser Ritt nach Jerusalem rein zu einem Symbol für die unmittelbar bevorstehende Verwirklichung eines Königreiches, das vor Frieden trieft, wo nichts anderes mehr da ist. Einige Leute finden das ein bisschen heftig, finden das übertrieben und sie sagen zu Jesus: Bring mal deine Leute zur Vernunft. Bring die mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Und Jesus antwortet mit einem einzigen Satz. Er sagt: Ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Steile These. Aber Jesus sagt: Das, was jetzt gerade passiert, was ihr miterlebt und was in den nächsten Tagen folgen wird, das hat etwas mit dieser Welt zu tun. Und wenn die Welt es nicht sieht, wenn die Menschen es nicht verkünden, dann wird die unbelebte Materie sagen: Es ist doch so und es betrifft uns. Es kann nicht mehr davon geschwiegen werden, was Gott hier für seine Schöpfung tut. Würden wir schweigen, würden die Menschen schweigen, dann würden die Steine sprechen. Fast schon ein bisschen prophetisch, denn am Ostermorgen, wer spricht als erstes? Der weggerollte Stein. Er spricht davon, dass der König auferstanden ist, dass er seinen Friedensthron errichtet hat. Und so reitet Jesus als Friedenskönig nach Sacharja 9, Vers 9 seiner Berufung entgegen, um durch Leid einen Thron zu besteigen, der für immer, für alle Zeiten Frieden ermöglicht. Und wir lesen ja als Gemeinde diese Worte rückblickend. Das ist ja alles schon passiert. Wir sehen das alles nur noch im Rückspiegel, was hier läuft. Und gleichzeitig dürfen wir als Gemeinde Jesu wissen, dass der Geist Gottes uns befähigt, diesen Friedenskönig jetzt schon zu ehren. Und in einer Welt, die nach Frieden schreit, eine Botschaft zu haben, die sagt: Die Friedensherrschaft, sie kommt. Sie umspannt diese Welt, die noch so sehr in Tumult ist. Und ich glaube, das ist das Größte. Ich glaube, das kann unser Leben beflügeln und uns Sinn geben, bei allem, was wir tun. Dass wir unter diesem König leben dürfen, der mit einem Esel in eine Stadt hineinreitet und sagt: Ich bin der König. Und sagt: Ich bringe ohne Ross und Schlachtwegen den Frieden, den Shalom, diesen umfassenden Frieden, den Gott nur schenken kann. Jetzt werden wir nach diesem Gottesdienst in unsere Autos einsteigen oder uns vor unseren Kinderwagen spannen. Und dann kannst du nach hinten schauen und du siehst, wie Jesus sozusagen in den Sonnenuntergang reinreitet. Und dann kannst du nach vorne gucken und kannst feststellen: Wow, es kommt eine Zukunft auf uns zu, die wird grandios sein. Wenn du dann aber nach links und rechts aus deinem Fenster rausschaust, dann wirst du vielleicht eine andere Realität sehen. Da ist etwas, das wir diese Welt nennen. Und diese Welt, sie ist in Unruhe. Kleine und große Despoten nutzen ihre Macht und ihre eigennützige Herrschaft, um sich groß darzustellen, um selbst groß rauszukommen, und sie schrecken nicht davor zurück, andere dabei zu missbrauchen. Wenn du die Nachrichten siehst, wirst du sehen, dass alle davon sprechen, dass sie Frieden schaffen wollen, mit Waffengewalt und dabei Gräuel verüben. Und ich glaube, es sind viele Parteien, die hier vieles tun, was nicht richtig ist. Und ich glaube, das ist die Wahrheit in unserer Welt. Wenn du einem Menschen begegnest, musst du immer damit rechnen, dass es für dich tödlich enden kann. Und gleichzeitig wissen wir, glaube ich, auch von uns, dass da, wo wir Menschen begegnen, auch diese Begegnung für den anderen nicht ganz ungefährlich ist. Dass Menschen Schaden nehmen an ihrer Seele, aber auch körperlich und vor allem auch in den Beziehungen, in denen wir leben. Und ich glaube, deswegen ist es so eine große Gelegenheit, von diesem Friedenskönig zu sprechen, von einem König, der uns einlädt. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, die Steine schreien, die ganze Schöpfung ruft und seufzt, sagt, hier ist doch der König des Friedens. Und ich glaube, deswegen sind wir eingeladen, als Menschen, die diesen Jesus erlebt haben, diesen Friedenskönig zuzujubeln, zu schreien, damit die Menschen um uns herum sehen, wow, da ist ja jemand, und aufmerksam werden und sich Fragen stellen. Und diesen Jesus auf diesem Esel hineinreiten sehen in diese Welt. Ich möchte schließen mit Sacharja 9, Vers 9. Ihr habt euch sicherlich alle schon gefragt. Da heißt es, du Welt in Not, freue dich sehr. Und du Menschheit, jauchze. Siehe, dein König ist zu dir gekommen, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitend auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du dich entschieden hast, in dieser Welt als der Friedensbringer zu kommen. Dass du bereit warst, als der wahre König uns Frieden zu bringen, obwohl wir ihn nicht wollten. Ich danke dir, dass du uns einlädst in deine Gemeinschaft. Ich danke dir, dass wir eingeladen sind, dir zu folgen auf diesem Weg des Friedens. Und wir wissen aber auch, dass dieser Weg des Friedens immer auch ein Weg des Leides ist. Und doch wollen wir dich bitten, dass du uns durch deinen Geist immer wieder die Kraft gibst, uns für diesen Weg zu entscheiden. Dass wir Menschen sind, die rufen und sich freuen und ihre Kleider ausbreiten, damit der König des Friedens kommen kann. Und Jesus, ich danke dir, dass da, wo wir sind, dass du da bist. Und dass wir deswegen damit rechnen dürfen, dass da, wo du uns stellst, wo du uns gebrauchst, in Wort und Tat in dieser Welt, dass Frieden entstehen kann. Und so bitten wir dich, komme bald und komme auch jetzt schon in unserem Leben.